Die französische Regierung ist eingeknickt. Zwar versuchte sie diese Woche krampfhaft zu behaupten, das neue Familiengesetz sei noch nicht fertig und der Kalender sei unter anderem mit den kommenden kommunalen Wahlen vollgepackt. Letztlich scheint es aber klar zu sein, dass sie vor den konservativen Protesten gegen das Familiengesetz eingeknickt ist. Diese hatten am letzten Sonntag mehr als 100.000 Menschen in Paris und Lyon auf die Straße getrieben. Von außen betrachtet wirken die Ängste, die die Menschen auf die Straße treiben, sehr diffus. Eine vermeintliche Bedrohung der klassischen Familie, auch Abtreibungsgegner und Gegnerinnen der Homo-Ehe waren auf der Straße bei der Manif pour tous, der Demo für alle. Um über die Hintergründe der Proteste zu sprechen, sind wir jetzt mit Bernard Schmidt, freier Journalist aus Paris verbunden. Ja, Bernard, treibt die Rechte in Frankreich mittlerweile Hollande vor sich her?
Das kann man schon sagen, wobei tatsächlich, wie du richtig sagtest, die Proteste relativ diffus sind. Das heißt, es sind unterschiedliche politische Kräfte drin, wenngleich die organisierten politischen Kräfte, die dabei sind, eindeutig entweder der politischen Rechten oder der extremen Rechten angehören. Es sind aber noch andere Kräfte dabei, zum Beispiel im weiteren Sinne religiöse oder sich auf Religion berufende Kräfte und Leute, die diffuse Ängste zutage bringen. Ergänzend würde ich vielleicht noch hinzufügen, es gab ja jetzt eine Abfolge von Demonstrationen in den vergangenen Wochen. Es gab tatsächlich am vergangenen Sonntag, also am 2. Februar, die 10., 11., 12. Manif pour tous, also Demo für alle, gegen die Mariage pour tous, also die Ehe für alle, gegen die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare. Aber es gab an den Wochenenden davor bereits eine Demonstration von auch mindestens 20.000 Abtreibungsgegnern und Gegnerinnen am 19. Januar und am 26. Januar den Jour de la Colère, den Tag des Zorns, wo Protestierende unterschiedlicher Couleur, aber insbesondere brauner Couleur, rechter Couleur und aber auch Abtreibungsgegner, Homo-Ehen-Gegnerinnen und andere zusammenfloss. Die Ängste sind also tatsächlich sehr diffus. Ich denke, das reicht von dem Bedrohungsgefühl, dass die eigene sexuelle Identität, Familienidentität, Sozialstruktur, die über Familie definiert wird, in Frage gestellt wird, hin bis zu noch wesentlich tieferreichenden Sachen. Also ich würde sagen, es kommen noch zwei Sachen hinzu. Es kommt das historische Gedächtnis hinzu in einem Teil der französischen Rechten, dass Veränderung als Katastrophe erlebt werden kann, anknüpfend an die Erinnerung eines Teils der ideologisch gehärteten Rechten an 1789 fortfolgende, also dass sozusagen Veränderung auch abrupt und gewaltsam hereinbrechen kann und eben als Katastrophe erlebt werden kann. Also die sagen wir mal, Veränderungs- und natürlich Revolutionsfeindlichkeit gibt es auch in der deutschen, spanischen, britischen Rechten und so weiter. Aber in Frankreich gab es eben historisch einen scharfen Bruch, der dafür gesorgt hat, dass auch ein Teil des Potenzials der Rechten nicht nur einfach abwartend konservativ sich verhält, sondern auch militant mobilisiert werden kann als Abwehrblock gegen Veränderungen, weil eben Veränderungen auch in Form eines scharfen Bruches historisch eintreten konnte. Also das Gedächtnis der Konterrevolution nach 1789. Das macht nicht die gesamte politische Rechte aus, nicht mal die gesamte extreme Rechte, die ihrerseits heterogen zusammengesetzt. Da gibt es also Leute, die sich sozusagen auf die ewige Konterrevolution bis zurück nach 1789 berufen. Ebenso wie Leute, die sich selber, und sei es demagogisch als Revolutionäre, also als Nationalrevolutionäre bezeichnen. Hinzu kommt zweitens, dass die Mobilisierung gegen die Homo-Ehe, die ja nun wirklich eine bemerkenswerte soziale Bewegung von rechts ist, durch die Zahl der Leute, die sie auf die Straße bringt, aber vor allem durch die Dauer. Die erste Massendemonstration zum Thema fand am 17. November 2012 statt, also der Gesetzentwurf wurde im Oktober 2012 bekannt, am 7. November im Kabinett verabschiedet, am 17. November 2012 fand die erste Demonstration von 100.000, 200.000 Leuten dagegen statt. Das heißt, wir haben es mit einer Bewegung zu tun, die seit 14 Monaten anhält, obwohl das Gesetz verabschiedet und in Kraft ist seit dem 18. Mai 2013. Das heißt, das ist schon bemerkenswert, wie lang dauernd diese Bewegung ist. Das jetzige Wiederaufflackern der Bewegung als Massenprotest, als Demonstration von, wie du gesagt hast, mindestens 100.000 Leuten am Sonntag, den 2. Februar. Das ist auch eingebettet in einen ganz diffusen Sud von Ängsten rund um den Schulunterricht. Das gibt also auch eine reaktionär bis faschistisch durchwirkte, aber auch religiös durchwirkte Schulboykottbewegung, dergestalt, dass Leute dazu aufgerufen sind, die Kinder einmal im Monat von der Schule runterzunehmen. Das hat punktuell funktioniert, also geografisch betrachtet punktuell, das heißt nicht auf dem gesamten Staatsgebiet, aber an manchen Orten konzentriert, zum Beispiel in manchen Stadtteilen von Straßburg, von Lyon, manche Orte im Umland von Paris. Also in Lyon gab es Schulen mit Abwesenheitsquoten von bis zu 40%. Da geht es darum, dass in den Grundschulen, also es geht um Grundschulen, ein Gleichstellungsunterricht eingeführt wurde. Im Moment experimental an 600 Schulen. Das ist absolut harmlos. Also was gerüchteweise behauptet wird, an Gerüchten umläuft, dass Kinder in Geschlechtsumwandlungen, in Homosexualität eingeweiht werden, dass Kindern Masturbation beigebracht wird. Das ist alles grober Unfug. Was sozusagen gemacht wird, ist, dass den Kindern zum Beispiel eine Sache, die konkret gemacht wird, Märchen vorgelesen werden, wo ein charmanter Prinz eine schmachtende Prinzessin rettet aus ihrem Verlies, aus ihrem Turm verließ, und dass dann die Kinder gefragt werden, ob es nicht auch mal das Mädchen oder die Frau sein könnte, die die aktive Rolle übernimmt. Und das, was gemacht wird. Und was umläuft, ist, dass tatsächlich also mit Kindern Geschlechtsumwandlung geprobt wird, dass Kinder sich gegenseitig masturbieren sollen. Der Gipfel ist, es gab SMS, die umliefen, das war in einem Stadtteil in Straßburg, wo Eltern Lehrkräften, also Eltern, die in die Schule kamen, um Frage zu stellen, Lehrkräften im SMS vorzeigten, wo ihnen erzählt wurde, dass, ich zitiere, Juden in die Schule kommen und das Geschlecht ihrer Kinder untersuchen. Also solche diffusen, man sieht schon, was für ein Hintergrund das hat, aber solche diffusen Ängste gehen um. Das Besondere an der Schulboykottbewegung ist, sie wurde vom Umfeld von Alain Soral, einem Ideologen und Schriftsteller, der vor allem im Internet einen gewissen Einfluss hat durch seine Videos, die dort abrufbar sind, sie wurde aus seinem Umfeld lanciert. Alain Soral ist ein Typ, um ihn einzuordnen, der im Dezember 2013 in einem Buch sagte, ich werde als Rechtsextremer dargestellt, das ist falsch, ich bin kein Rechtsextremer, ich bin französischer Nationalsozialist. Damit ist die Sache auch erledigt, also was seine Einordnung betrifft. Diese Schulboykottbewegung fand jetzt zum ersten Mal statt am 24. und 27. Januar. Und hat also auch auf diese Mobilisierung einen gewissen Einfluss. Die ist natürlich nicht nur von den Soral-Leuten, wird nicht nur von denen lanciert, sonst wäre die relativ klein. Also Soral ist ein Typ, der über keine organisierte Bewegung verfügt. Er hat sich auch mit allen möglichen Leuten, insbesondere rechten Kräften, auch dem Front National, mit denen er schon organisiert zusammenarbeitete, verkracht, weil er auch ein wahnsinniger Egomane ist, mit dem man einfach organisatorisch wahrscheinlich gar nicht zusammenarbeiten kann, weil er immer der Größte sein muss. Aber er hat, wie gesagt, einen gewissen diffusen Einfluss über YouTube und Videos im Internet. Und das ging dann natürlich über diverseste Kanäle, über christlich-fundamentalistische Kanäle, auch über bestimmte Moscheen, zum Beispiel manche salafistischen Moscheen. Und die größte, die stärkste Oppositionspartei ÖMP spielt auch ein doppeltes Spiel. Offiziell verurteilt sie die Schulboykottbewegung, auch weil sie sich nicht an was, realistisch nicht an was dranhängen kann, was von jemandem wie Alain Soral lanciert worden ist, weil das ist ja doch nicht vorzeigbar und salonfähig. Aber sie spielt trotzdem ein doppeltes Spiel. Zum Beispiel Jean-François Copé, der Parteivorsitzende der ÖMP, der stärksten Oppositionspartei, ist Bürgermeister in Meaux, wo in Meaux konkret vor Ort eine salafistische Moschee auch diese Schulboykottbewegung mit strukturiert hat. Und er hat also konkret schon auch eine Kommunikation geübt, wo er sagte, man muss aber die Ängste der Eltern verstehen und die Ängste sind auch begründet und die Regierung macht auch unsinnige Sachen und es gibt auch utopische Sachen, die den Kindern beigebracht werden und so. Also das ist zum Teil auch ein sehr zwiespältiges Spiel. Die ÖMP unterstützt also auch die Bewegung gegen die Homo-Ehe. Das muss man auch dazu sagen. Sie war mal gespalten, weil, wie gesagt, das Gesetz ist in Kraft. Das ist ein Gesetz der Republik, das anwendbar ist. Es gibt also auch Ehen, die geschlossen worden sind. Seit November gibt es auch schon wieder die erste homosexuelle Ehescheidung. Also die erste Homo-Ehe wurde am 29. Mai 2013 in Montpellier gefeiert. Der erste homosexuelle Bräutigam oder einer von den beiden ist übrigens inzwischen mit dem Tode bedroht worden und hat wegen Todesdrohungen, die er per E-Mail erhalten hat, Strafanzeige erstattet. Das gehört also auch zum aktuellen Klima dazu. Und ein Teil der ÖMP hat also gesagt, ein Teil der stärksten Oppositionspartei, vergleichbar mit der CDU, CSU in Deutschland, hat also gesagt, wenn das einmal in Kraft ist, das Gesetz, ein einmal bestehendes Gesetz der Republik kann man nicht wieder in Frage stellen, weil es die Staatsautorität untergraben wurde, außer natürlich nach der nächsten Wahl, wo die nächste Parlamentsmehrheit neue Gesetze machen kann. Aber ein Teil der ÖMP ist trotzdem weiterhin auf der Straße und war es auch am vergangenen Sonntag.
Bernhard, diese ganzen von dir geschilderten diffusen Ängste, lassen die sich auch mit der Krise ein bisschen erklären? Haben die Menschen in Zeiten verstärkter Unsicherheit vielleicht wirklich Angst, die Familie als einen, in Anführungszeichen, letzten Haltepunkt zu verlieren, weggenommen natürlich, zu bekommen?
Natürlich, das spielt eine Rolle, die Verunsicherung, die dann sozusagen tatsächlich so eine Idealisierung der Familie bewirkt als, wie du sagst, letzter Halt, wo natürlich schön drüber hinweg abstrahiert wird, dass die bürgerliche Familie auch oft ein Gewaltverhältnis ist. Das spielt eine Rolle und was hinzukommt, was daran gekoppelt ist, die totale Delegitimierung der Politik und der Vorstellung, dass kollektiv sozusagen auf breiterer gesellschaftlicher Ebene Veränderung, auch progressive Veränderung möglich ist. Also die allgemeine Delegitimierung der Politik, die spielt natürlich da hinein, dass, wie ich geschildert habe, solche ganz diffusen Gerüchte tatsächlich reale Ängste hervorrufen. Das hängt natürlich damit zu tun, dass man der Politik alles Mögliche, aber nur alles Mögliche Schlechte zutraut. Das ist natürlich wiederum rückgekoppelt mit der Krise, nämlich mit der Erfahrung, dass die etablierte Politik, also jedenfalls Politik in parteiförmiger und über den Staat und das Parlament vermittelter Form, sich ja erwiesen hat als ein Akteur, der nichts Positives bewirken kann, weil das Erleben der Leute ist ja schon, wir haben es mit der bürgerlichen Rechten unter Nicolas Sarkozy probiert, dann haben wir es mit der etablierten Linken probiert und es ist alles eine Soße und es bewirkt ja eh nichts. Und das bewirkt eine Delegitimierung, die wiederum dazu führt, dass man der etablierten Politik alles Mögliche, aber nur Schlechtes zutraut, die wiederum die Projektionsfläche für diffuseste Ängste abgibt.
Kommen wir vielleicht ein bisschen auch nochmal zu den Reaktionen der Linken. Was macht vielleicht auch die außerparlamentarische Linke angesichts dieser scheinbaren Dominanz der reaktionären, anti-emanzipatorischen Kräfte auf der Straße? Wie wird reagiert?
Ich antworte auf zwei Ebenen, was die etablierte Linke und die nicht etablierte Linke betrifft. Was die etablierte Linke, also die regierende Linke, Sozialdemokraten und Grüne regieren ja zurzeit, der Front de Gauche ungefähr vergleichbar mit der Partei, die Linke ist aber in der Opposition. Was die etablierte Linke betrifft, backt sie kleine Brötchen und macht tatsächlich Rückzieher. Du hast es eingangs schon gesagt, das Familiengesetz ist zurückgezogen. Also bis jetzt war es ja so, nach der Verabschiedung der Homo-Ehe hat man bei ganz vielen Fragen, die noch ungeklärt blieben, zum Beispiel die Frage nach künstlicher Befruchtung, was ja gestellt ist als Frage für lesbische Paare und die näheren Regelungen zum Adoptionsrecht. Also grundsätzlich haben jetzt homosexuelle Paare, die verheiratet sind, auch das Adoptionsrecht, aber Einzelheiten sind gesetzlich noch ungeklärt. Für alle Fragen, die noch ungeklärt waren, hat die Regierung immer drauf geschoben zu sagen, es kommt ja eh ein Gesetz, um viele familienpolitische Einzelheiten zu regeln, das machen wir alles dann da rein. Das heißt, das ist jetzt sozusagen alles vom Tisch gewischt worden, zumindest für 2014 mit dem Argument, das können wir im Moment nicht machen. Also A ist das Eisen zu heiß und B ist angeblich der Kalender voll, also wegen der Kommunalwahl, wie du erwähnt hast, aber auch wegen der anstehenden Gesetzesnovellen um den sogenannten Pakt der Verantwortung der Sozialpartner in Gesetzesform zu gießen, also sprich neue Geschenke für die Unternehmen, weil darum geht's, neue Steuergeschenke und Abgaben, Nachlässe bei den Sozialabgaben. Natürlich war das eng gekoppelt an die rechten Mobilisierungen, weil es ist auch am Tag danach bekannt gegeben worden, am Tag nach der letzten Demonstration, was ein PR-Ungeschick war, weil eigentlich sollte es 14 Tage später bekannt gegeben werden, aber der Innenminister Manuel Valls, der im Moment sowieso versucht, zu jedem Thema seinen Senf zu geben und bei allen Themen dominant zu erscheinen. Der hat es halt ein bisschen vorzeitig ausgeplaudert, nämlich am Tag nach der Demo. Das ruft aber doch erhebliche Spannung innerhalb des Regierungslagers hervor. Zumal große Teile der Regierung gar nicht eingeweiht waren, sondern Präsident, Premierminister und einzelne Regierungsspitzen haben das unter sich ausgekungelt. Und viele Minister, einschließlich der Familienministerin Dominique Bertinotti, waren gar nicht auf dem Laufenden. Die sind sauer, die Grünen sind sauer. Das heißt, das Regierungslager ist auch gespalten. Die außerparlamentarische Linke hat natürlich jetzt nicht unbedingt einen Hebel. Sie, beziehungsweise die außerparlamentarische und die oppositionelle Linke, weil die Linksfront, der Front Gauche, also das ungefähr entsprechend zur Linkspartei in Deutschland, ist ja in der Opposition oder halb in der Opposition, weil die stärkste Komponente in diesem Bündnis Linksfront, nämlich die französische KP, steht mit einem Fuß in der Opposition, mit einem halben Fuß verdruckt im Regierungslager und präsentiert jetzt auch in vielen Städten gemeinsame Listen mit der Sozialdemokratie, die in Paris regiert, zu den Rathauswahlen. Aber jedenfalls die Linksfront hat zum Teil jetzt auch wüste gewettert gegen diesen Rückzieher der Präsidentschaftskandidat der Linksfront im Jahr 2012, Jean-Luc Mélenchon, der also auch ein bisschen cholerischer Typ ist, hat jetzt also auch definitiv gesagt, das ist definitiv der letzte Sargnagel des Verrats durch François Hollande und sie brauchen ja gar nicht mehr regieren, wenn sie so weitermachen. Es reicht, wenn die Rechten husten und dann knickt Hollande schon ein. Die außerparlamentarische Linke stellt sich natürlich vor allem die Frage, also jenseits davon, dass sie natürlich auch das beklagt, diesen Rückzieher bei Gleichstellungsfragen, weil es wäre ja um Gleichstellungsfragen gegangen, unter anderem um die Frage nach künstliche Befruchtung für alle Ehepaare, weil für heterosexuelle Paare steht die ja schon längst offen bei bestimmten medizinischen Indikationen. Neben dem Beklagen der Rückzieher in der Regierungspolitik stellt sich natürlich die Frage nach antifaschistischer Mobilisierung, weil ja offen faschistische Kräfte eben auch in dieser Mobilisierung eine bedeutende Rolle spielen. Die Antifaschismusfrage ist ja ohnehin durch das Klima der letzten Monate gestellt. Allerdings gibt es kein Patentrezept, wenn es das gäbe, wüsste man es.
Ja, soweit Bernhard Schmid, freier Journalist aus Paris, zu den Hintergründen der rechten anti-emanzipatorischen Proteste in Frankreich.